Gespräch Insight mit dem Professor Roger Rudolph. Stellen Sie sich mal diese Filmszene vor. Es ist ein Grossraumbüro und plötzlich läuft der Chef rein, geht direkt zu einem Mitarbeiter und kündet ihm on the spot. Der Mitarbeiter, der muss dann gerade all seine Sachen packen, sein Badge abgeben und er wird aus dem Unternehmen raus eskortiert. Bam! Das ist rechtlich gesehen eine sogenannte Freistellung. Und die kommt auch immer wieder in der Realität vor. Aber wie läuft so eine Freistellung richtig ab? Wir reden jetzt über die häufigsten Fallstricke und Do's and Don'ts. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Arbeitsrecht Insight. Herr Rudolph, vielleicht gerade mal als erstes zum Missverständnis aus dem Weg räumen. Was ist echt der Unterschied zwischen einer fristlosen Kündigung und einer Freistellung?
Ja, wenn jemand fristlos entlassen wird, dann verliert er seine Stelle per sofort. Das heisst, der Arbeitsvertrag ist dann beendet. Bei einer Freistellung ist das nicht so. Eine Freistellung wird ausgesprochen, wenn eine Arbeitgeberin findet, ich will jetzt einen Mitarbeiter für eine bestimmte Dauer nicht mehr am Arbeitsplatz sehen, aber es kann sein, dass er wieder zurückkommt, wenn irgendein Vorfall zum Beispiel untersucht wird. Oder im Zusammenhang mit ordentlichen Kündigungen, dort wird das einfach häufig dann begleitend ausgesprochen. Aber das ändert nichts daran, dass eine Kündigungsfrist einzuhalten ist, wenn freigestellt wird.
Also in dem Fall, es muss gar nicht verbunden sein mit einer Kündigung?
Muss nicht, es ist der Regelfall. Aber eben nicht mit einer fristlosen, sondern mit der ordentlichen Kündigung wird das sehr häufig verbunden. Das ist in den allermeisten Fällen ist das so, weil die meisten Arbeitgeber haben ja kein Interesse, einfach noch monatelang ohne zu künden, die Leute einfach mal zu beschäftigen, sondern es ist, meistens ist der Auslöser, dass sich das Arbeitsverhältnis abzeichnet, dass es wird ends gehen.
Jetzt sagt man in einer Freistellung, sagt man auch auf Englisch Garden Leave. Warum?
Also ganz klar ist mir das auch nicht. Garden Leave, wenn man das wörtlich übersetzt, ist so eine Art ein Gartenurlaub, oder? Es geht einfach darum, mit dem wie man sagen, dass die Leute eine Art befreit sind von der Arbeitsleistung. So gesehen eine Art ähnlich wie Ferien, eben im Garten beispielsweise können Zeit verbringen. Aber eben der rechtliche Terminus aus schweizerischer Sicht wäre Freistellung.
Ist das eigentlich eine positive Sache?
Es kommt darauf an, also in gewissen Branchen ist es fast schon der Standard. Also in der Bankbranche zum Beispiel, aber eine gewisse Position, die jemand hat, wenn da das Arbeitsverhältnis gekündigt wird, ist es fast normal, dass die Leute freigestellt werden. So gesehen ist es auch nicht negativ besetzt. Aber in anderen Branchen, wo das unüblich ist, irgendwo in der Industrie beispielsweise oder so, dann gibt es schon einen gewissen Verdacht, dass man das Gefühl hat, ja, man tut ja jemanden nur freistellen, weil er irgendetwas angestellt hat. Und dann kann es tatsächlich einen negativen Touch haben.
Sind Sie als Anwalt früher schon mal bei Freistellungen mit dabei gewesen?
Ja, das kommt vor, eher selten, aber es ist auch schon vorgekommen, dass man vor allem in einer emotional aufgeladenen Situation, wo man dann vielleicht einen Mitarbeiter überraschend muss künden und man ihm dann im Kündigungsgespräch halt auch sagt, es tut uns leid für die Reststufe der Kündigungsfrist, wenn wir sie nicht mehr sehen am Arbeitsplatz, dann ist es vorgekommen, dass man zur Sicherheit quasi noch einen Anwalt beizogen hat.
Und was ist dann Ihre Aufgabe konkret gewesen?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen, je nachdem, wie sich es entwickelt. Es geht darum, dass man einfach jemanden vor Ort hat, wo, wenn es Fragen gibt, oder was bedeutet das jetzt konkret, wenn der Mitarbeiter will wissen, ja, was darf ich jetzt noch machen? Darf ich noch jemand anders arbeiten? Kann ich meine Sachen noch abholen? Wann muss ich das Geschäftsauto zurückgeben? Dann kann es einfach noch gut sein, wo jemand, der vielleicht emotional nicht so involviert ist, da kann Auskunft geben.
Herr Rudolph, was ist eigentlich eine Freistellung aus rechtlicher Sicht und wo steht das im OR?
Ja, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Im OR ist das nie direkt geregelt. Also den Begriff Freistellung findet man nicht. Aber es gibt einen sogenannten Arbeitgeberverzug. Und wenn jetzt eine Arbeitgeberin von sich aus auf die Arbeitsleistung verzichtet, das ist eben eine Freistellung, dann ist das eine Art ein Arbeitgeberverzug, wo man sagt, die Arbeitgeberin hat nicht mehr Anspruch dann auf die Arbeitsleistung, weil sie darauf verzichtet, aber gleichzeitig muss sie trotzdem den Lohn zahlen.
Und kann dann die Arbeitgeberin das einseitig entscheiden, also gegen den Willen vom Arbeitnehmer?
Ja, das ist so. Es gibt Ausnahmen, beispielsweise, wenn jemand, ja, das ist ein gesuchtes Beispiel, aber wenn sie als Bühnenkünstler angestellt sind oder als Berufssportler, wo man einfach, oder als, vielleicht auch als Pilot, wo man einfach muss sagen, damit sie ihre Tätigkeit noch ausüben können, müssen sie irgendwie noch weiter arbeiten können, weil sie zum Beispiel sonst nicht mehr auf dem Markt sichtbar sind, oder? Mhm. Ihre Berufstätigkeit ist in Frage gestellt. Dann sind das so Ausnahmekonstellationen, wo man sagt, kann es in Ausnahmefällen einen sogenannten Beschäftigungsanspruch geben. Aber sonst, ich sage mal bei den normalen Jobs, spätestens dann, wenn das Arbeitsverhältnis zu Ende geht, also nach einer Kündigung, dann ist heute herrschende Auffassung in der Schweiz, dass Arbeitgebende können einseitig freistellen
können. Und können das Arbeitgebende jederzeit machen? Also auch wenn der Arbeitnehmer in der Ferien ist oder krank ist?
An sich kann man das machen, ja. Es ist in dem Sinn nicht so dringend dann, weil die Leute sind ja sowieso nicht am Arbeitsplatz. Also man ist in der Ferien oder man ist krank zu Hause, dann warten wir vielleicht zu, bis die Leute wieder zurückkommen. Aber an sich ist das möglich.
Wie macht denn die Arbeitgeberin das? Schriftlich oder mündlich? Und gibt es einen bestimmten Ort, wo man das machen muss?
Nein, also von Gesetzes wegen gibt es keine Vorschriften. Aber es ist natürlich in der Praxis so, dass das meistens schriftlich gemacht wird oder dass man ein Kündigungsgespräch führt, dort eben mitteilt, sie werden jetzt freigestellt für den Rest von der Kündigungsfrist und dass man das dann schriftlich noch abgibt, das ist so der Normalfall. Und in der Regel passiert es im Betrieb, eben im Kündigungsgespräch, vielleicht einfach auch per Post, wenn jemand, warum auch immer, nicht mehr im Unternehmen auffindbar ist, dass man es dann allenfalls durch ein Einschreiben macht.
Was sind denn so mögliche Gründe für eine Freistellung?
Ja, es sind sehr abhängige Gründe von der konkreten Situation. Also eben beispielsweise eine belastende Situation am Arbeitsplatz. Es kommt zu Spannungen, Mobbing-Situationen, Belästigungssituationen. Also man einfach sagt, es geht einfach nicht mehr. Der betreffende Mitarbeiter den kann man nicht mehr vor Ort beschäftigen, weil es sonst nur noch mehr Probleme gibt. Also das sind sicher typische Fälle. Oder eben in gewissen Branchen, wenn man befürchtet, dass der Mitarbeiter vielleicht noch Kunden abwirbt in den letzten Wochen von der Anstellung oder dass er sonst noch Mitarbeiter abwirbt, die mit ihm zur Konkurrenz kommen sollen, also in solchen Situationen. Das kann auch ein Grund sein, warum man freistellt.
Jetzt eine Freistellung, haben Sie vorhin gesagt, ist nicht immer mit der Kündigung verbunden, aber wenn schon, wie läuft das ab? Also muss sie zuerst kündigen und dann freistellen? Also wie ist das aufgebaut, das Schreiben?
Es ist beides möglich. Der meiste Fall ist der, dass es im gleichen Schreiben passiert, also oder im Gespräch kommuniziert wird und dann mit einem Schreiben noch nachdoppelt wird. Also in der Regel ist es kombiniert, dass man ein Kündigungsschreiben hat, wo einfach gleichzeitig noch die Modalitäten von der Kündigungsfrist eine Freistellung ausgesprochen wird. Aber es ist nicht zwingend so. Es kann auch sein, dass eine Arbeitgeberin sagt, ich probiere es jetzt das erste Mal noch während der Kündigungsfrist. Und wenn man dann merkt, es geht einfach nicht mehr, Mitarbeiter ist nicht mehr motiviert, dass man dann halt noch freistellt, das ist auch möglich.
Jetzt reden wir auch von so Aufhebungsverträgen im Zusammenhang mit Freistellungen. Was ist das genau?
Aufhebungsvertrag, das ist im Unterschied zu der Kündigung eben nicht eine einseitige Beendigung vom Arbeitsverhältnis, sondern man kommt im Rahmen von einem Vertrag zum Schluss, wir trennen uns, dem sagt man Aufhebungsvertrag. Und häufig wird dann, oder ist es möglich, dass eben im Rahmen von so einer Aufhebungsvereinbarung dann eben einvernehmlich, nicht einseitig, sondern einvernehmlich auch die Freistellung festgelegt wird. Dann haben wir nicht mehr einen sogenannten Arbeitgeberverzug, sondern dann ist es eine vertragliche Absprache. Das kommt auch vor, also es gibt beide Varianten.
Gibt es eine bestimmte Schwelle, die muss erreicht sein, um jemanden freistellen, oder liegt das Ganze im Ermessen von der Arbeitgeberin?
Solange es nicht irgendwie schikanös ist, oder eben, wir haben vorhin seltene Fälle gesehen, wo man einen Beschäftigungsanspruch hat, muss man sagen, ja, also spätestens, wenn sich abzeichnet, dass das Arbeitsverhältnis zum Ende geht, sei das durch eine Kündigung, durch eine Aufhebungsvereinbarung, dann können die Arbeitgebende heute freistellen, ohne dass sie einen besonderen Nachweis erbringen müssen.
Jetzt, wenn sich die Arbeitgeberin mal zu so einem grösseren Schritt, sage ich jetzt mal, entschieden hat, ist nachher ein Widerruf möglich? Kann sie sich auch wieder anders entscheiden und den Mitarbeiter wieder zurückholen?
Wie immer hängt es davon ab, wie es gemacht wird. Also wenn eine Arbeitgeberin vorbehaltlos freistellt, also im Kündigungsschreiben schreibt, sie werden für die Restdauer des Arbeitsverhältnisses freigestellt, dann nein, dann ist das eine vorbehaltlose Freistellung, dann kann man nicht mehr darauf zurückkommen. Es kann aber anders gemacht werden. Man kann sagen, sie sind bis auf Weiteres freigestellt unter Vorbehalt des Rückrufs, irgendeine so eine Formulierung, dann ist das an sich möglich.
Würden Sie so etwas empfehlen, Inder?
Man muss sich ein bisschen abwägen, weil es gibt Gründe dafür und dagegen. Wie soll ich sagen, dafür spricht für ein Rückrufrecht, dass man vielleicht tatsächlich merkt, man braucht den Mitarbeiter noch, dann ist es ein Grund, dass man eine Art das Recht sich behalten tut. Es könnte auch noch, kommen wir vielleicht darauf zurück, es könnte auch noch sich die Situation einstellen, dass sich das Arbeitsverhältnis erstreckt wegen Krankheit, damit auch die Freistellung. Und dann wären wir vielleicht froh, man könnte wieder zurückrufen. Gleichzeitig gibt es einen gewissen Zielkonflikt, weil das häufigste Thema ist dann Ferienbezug während Freistellung. Geht das nicht? Schauen wir noch an. Und dort ist es halt so, wenn ich von meinem Mitarbeiter erwarte, dass er jederzeit zurückgerufen werden kann, dann kann er eigentlich keine Ferien beziehen, weil er muss ja jederzeit damit rechnen. Und dann wäre eigentlich der Ferienbezug in Frage gestellt. Also man muss es im Einzelfall entscheiden, was einem wichtiger ist.
Wir schauen in diesem Podcast alle Phasen genau an, also vor der Freistellung, was müssen für Vorkehrungen getroffen werden, während der Freistellung, was sind die Rechte von Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer und auch nach der Freistellung, was für Fragen stellen sich während der Freistellungszeit. Kommen wir zum Themakomplex vor der Freistellung, und zwar aus Arbeitgeberinnensicht. Jetzt einfach unter uns gesagt, Herr Rudolf, ist so eine Freistellung grundsätzlich empfehlenswert?
Das ist wirklich sehr abhängig von der konkreten Situation. Einerseits, wenn es belastend ist, das Ganze, wenn man das Gefühl hat, es gibt noch länger Konflikte, Kündigungsfrist, während der Kündigungsfrist, oder es gibt vielleicht sogar noch mehr Probleme, weil jetzt ist gekündigt worden, dann ist das sicher etwas, was man muss prüfen. Auf der anderen Seite muss man sagen, aus Arbeitgebersicht, ja, es kostet natürlich etwas, nämlich man kriegt keine Arbeitsleistung mehr über und trotzdem muss man den Lohn zahlen. Also es ist nicht gratis und so gesehen kriegt man nichts für den Lohn über. Und da muss man einfach abwägen, was ist mir wichtiger. Habe ich lieber sicher Frieden im Unternehmen, wenn es eine belastende Situation ist, dann gescheiter freistellen. Oder eben, wenn ich erwarte, dass Kunden abgeworben werden oder sonst etwas. In anderen Fällen aber, finde ich, im Zweifelsfall sollte man es doch probieren miteinander. Man kann ja dann immer noch freistellen, wenn man sieht, nach einer Woche, zwei, es funktioniert nicht.
Gibt es vielleicht gewisse Konstellationen, wo die Arbeitgeberin muss freistellen, wenn es zum Beispiel um Vorwürfe geht, wegen sexueller Belästigung zum Beispiel?
Das kann eintreten, also wenn wirklich erhärtete Vorwürfe da sind, dass man muss sagen, der oder die Mitarbeiterin belästigt da Leute, gravierend, die können sich nicht wehren, vielleicht sogar sexuelle Belästigungshandlungen, dann kann das eine Massnahme sein, die letztlich aus der Fürsorgepflicht heraus notwendig ist, zu ergreifen.
Gibt es dann auch mildere Mittel, die zum Beispiel in so einer Freistellung näher kommen, aber vielleicht nicht so eingreifend sind?
Ja, man könnte zum Beispiel, dass man sagt, gewisse heikle Aufgaben, die man möchte, dass der Mitarbeiter die nicht mehr ausübt während der Kündigungsfrist, dass man die vielleicht anders verteilt, dass man da einfach klare Weisungen erteilt oder vielleicht, wenn es eine Belästigungssituation ist, dass man Leute versetzt für die Kündigungsfrist noch in eine andere Tätigkeit. Natürlich muss es zumutbar sein. Ja, das ist durchaus überlegenswert, dass man gar nicht immer muss zum Maximum greifen von der Freistellung.
Jetzt ist so eine Freistellung, ist es in der Regel per sofort? Also ab sofort sind sie freigestellt? Oder muss man das Mitarbeiter ein paar Tage im Voraus ankündigen, dass er jetzt dann vielleicht freigestellt wird?
Nein, das muss man an sich nicht. Und in vielen Fällen macht es auch Sinn, dass man quasi ein paar Tage Ankündigungsfrist respektiert, weil ja der Mitarbeiter vielleicht noch seine Sachen packen muss, weil er vielleicht noch ein paar Übergabearbeiten muss machen muss. Ein banales Beispiel, also seine Codewörter, die man vielleicht braucht, damit er für IT-Zugänge, dass er vielleicht noch wichtige Arbeiten kann abschliessen kann. Das macht häufig Sinn, dass man da vielleicht noch ein paar Tage eine Art gewährt. Aber klar ist, wenn es jetzt wirklich krasse, emotional aufgeheizte Situation ist, dann ist das vielleicht nicht mehr möglich. Aber es hängt wirklich vom Einzelfall ab.
Okay, also es braucht keinen Hinweis oder keine Verwarnung im Vorfeld?
Nein, das ist nicht nötig, sofern eben, was nötig ist, ist in meinen Augen, also spätestens dann, wenn man sieht, das Arbeitsverhältnis geht zu Ende, dann finde ich, oder ist heute die herrschende Auffassung, dann kann eine Arbeitgeberin freistellen.
Jetzt eben rein strategisch gesehen, man kann ja kündigen oder einen Aufhebungsvertrag machen, wenn die andere Partei auch Interesse hat an dem. Was würden Sie jetzt eher empfehlen?
Ja, wie soll ich sagen, aus einer reinen, nüchternen, arbeitsrechtlichen Optik, aus Arbeitgeberinnensicht, das muss man betonen, also wir haben jetzt da wie eine Art die einseitige Sicht, wäre an sich der Aufhebungsvertrag die bessere Variante. Warum? Wenn es ein Aufhebungsvertrag ist und damit auch die Freistellung gemeinsam vereinbart worden ist, dann gibt es keinen Kündigungsschutz mehr, weil man hat ja gar keine Kündigung vor sich. Das heisst, wenn die freigestellte Person dann erkrankt oder schwanger wird oder was auch immer, ändert es nichts daran, dass das Arbeitsverhältnis zum abgemachten Zeitpunkt endet. In der Kündigungsvariante wäre es ganz anders, da würde sich das alles erstrecken. So gesehen wäre der Aufhebungsvertrag die bessere Variante, Aber der Preis, den man dafür zahlen muss, ist natürlich, dass der Mitarbeiter einverstanden sein muss. Das kann man ja dann, ein Vertrag ist immer zweiseitig, kann man nicht einseitig anordnen.
Wie sieht dann so eine gute Freistellungsvereinbarung aus?
Ja, da gibt es natürlich verschiedene Muster, die man verwenden kann. Es gibt einfach ein paar Punkte, die für mich sicher reingehören. Also eben mal die Freistellung als solches, dass das klar angeordnet wird oder vereinbart wird, dass man sich überlegt, brauche ich ein Rückholrecht oder nicht. Man sollte sicher regeln, was wird bezahlt während dieser Zeit, was macht Sinn, was ist mit Ferienbezug, was ist allenfalls mit Überstunden, Überzeitkompensation. Und dass das dritte Einkommen, da kommen wir sicher noch darauf zurück, wenn Mitarbeiter während der Freistellung an einem anderen Ort verdient, dass er sich das muss anrechnen muss, also nicht doppelt Einkommen hat.
Und wenn jetzt keine Freistellungsvereinbarung unterzeichnet werden kann, wie würden Sie sonst empfehlen, die Bedingungen zu regeln?
Ja, dann muss man es halt eben einseitig machen. Und gehört aber eigentlich für mich das Gleiche rein wie die Aufhebungsvereinbarung, also die wichtigsten Points, die neu deutsch gesprochen sind, dann eben, dass man es anordnet erstens, das ist klar, dass das Dritteinkommen geregelt wird, dass der Ferienbezug angeordnet wird und wie ist es mit Überstunden, Überzeit. Dem muss man zwar sagen, da gibt es Grenzen, weil eigentlich kann man Überstunden, Überzeit nur im Einverständnis kompensieren während der Freistellung und die Erfahrung zeigt, wenn man mal jemanden freistellt, dann ist der oder die nicht mehr bereit, während dieser Zeit Überstunden, Überzeit zu kompensieren und dann kann es schwierig werden mit dieser Kompensation.
Wir sind immer noch beim Thema vor der Freistellung und schauen jetzt noch rasch die Arbeitnehmersicht an. Da gibt es aber nicht so viel dazu zu sagen, oder?
Das ist ein bisschen so, mindestens wenn sie angeordnet wird, weil dann hat der Mitarbeiter nicht wirklich viel zu sagen dazu. Es ist dann einfach so. Man kann vielleicht noch fragen, dass gewisse Klarstellungen, dass man das einem vielleicht informiert wird, ja, habe ich meinen Lohn auf sicher und so. Aber es ist so, es ist schon vor allem aus Sicht von der Arbeitgeberinnen, die am Anfang mal Entscheid fällen müssen, wie man vorgehen soll.
Soll man dann zum Beispiel als Arbeitnehmerin auch selber das Thema Freistellung ansprechen, wenn man das Gefühl hat, jetzt kommt dann oder es könnte dann mal eine Kündigung kommen in nächster Zeit, wäre das ein guter Schachzug?
Ja, bringt es in meinen Augen nicht so viel. Es ist vielleicht anders dann, das kommt auch vor, wenn eigentlich der Mitarbeiter will gehen, weil er vielleicht eine Konkurrenzstelle gefunden hat oder überhaupt etwas ganz anderes will machen, dann kann es natürlich ein Punkt sein, dass man eigentlich interessiert ist, wenn es nicht muss sein, dass man schon früher kann aufhören zu arbeiten, trotzdem noch den Lohn hat. Also manchmal ist es tatsächlich so, dass die Initiative von Mitarbeitern ausgeht.
Hat man als Mitarbeiterin vielleicht sogar einen Anspruch darauf, freigestellt zu werden?
Nein, da kann man mal eine klare Antwort geben. Das ist ja die Juristerei nicht immer so. Häufig Grundsatz und Ausnahme, aber da muss man sagen, nein. Also man hat keinen Anspruch darauf, dass man freigestellt wird. Ausser, das wäre ganz selten, wenn das im Arbeitsvertrag schon so vorgesehen wäre. Aber das habe ich jetzt eigentlich noch nie gesehen. Aber sonst muss man wirklich sagen, es ist Sache von der Arbeitgeberin zu entscheiden, ob sie will freistellen oder nicht. Oder allenfalls im Rahmen einer Aufhebungsvereinbarung oder Freistellungsvereinbarung. Aber einen einseitigen Anspruch der Mitarbeiter gibt es nicht.
Kommen wir zum nächsten Themenkomplex, und zwar alles während der Freistellung. Zuerst mal aus Arbeitgeberinnensicht. Herr Rudolf, gibt es einen rechtlich korrekten Ablauf, der muss eingehalten werden, wenn jetzt die Arbeitgeberin zur Tat schreitet?
Ja, also wenn sie mal freigestellt hat, dann ist es eine Art, auf den ersten Blick eigentlich einfach. Die Arbeitgeberin hat alle Pflichten nach wie vor zu erfüllen, insbesondere die Lohnzahlung. Das ist auch richtig so. Es ist etwas Einseitiges in der Regel. Die Arbeitgeberin sagt, ich will dich nicht mehr sehen am Arbeitsplatz, warum auch immer. Dann ist das zulässig nach heute herrschender Auffassung. Aber es kann nicht sein, dass sich die Arbeitgeberin auf diese Art und Weise Pflichten entledigt. Das heisst, sie muss eigentlich den Arbeitsvertrag sonst genau gleich erfüllen.
Und die Kommunikation von dieser Freistellung, kommt es darauf an, in welcher Form muss das geheim gehalten werden, aus Schutz von der Arbeitnehmerin, oder wie macht man das?
Also gegen den Mitarbeiter selber, gegen den Betroffenen muss man es natürlich kommunizieren, ist klar. Aber sonst finde ich schon, das ist heikel, wenn man dann beispielsweise irgendeine Massen-E-Mail macht oder einfach eine E-Mail an das ganze Teammitglieder und sagt, der XY ist freigestellt worden. Das ist vielleicht notwendig, damit die Leute wissen, dass ihr Teamleader zum Beispiel gar nicht mehr kommt. Das mag auch in Ordnung sein, Aber jede weitergehende Äußerung, dass man sagt, wegen Pflichtverletzung oder wegen Illoyalität oder was auch immer, das dürfte sicher nicht kommuniziert werden.
Aber irgendetwas muss man ja kommunizieren, wenn die Person einfach nicht mehr erscheint.
Genau, das ist so. Und das ist auch ein legitimes Interesse. Das muss eine Arbeitgeberin können aus organisatorischen Gründen sicherstellen, aber das müsste einfach sehr neutral sein, eben nicht wertend, sondern einfach, werde ich nicht mehr erscheinen oder das Arbeitsverhältnis Ende und bis dahin die Person freigestellt. Irgend so etwas, das ist für mich noch knapp zulässig, aber sicher nicht Hintergründe liefern.
Jetzt, was soll gerade nach so einer Freistellung passieren mit einem Mitarbeiter?
Ja, einerseits muss man natürlich mit dem Mitarbeiter fair umgehen. Man ist immer noch ein Mitarbeiter, das heisst, man muss ihm sicher die Möglichkeit geben, dass er ein banales Beispiel, dass er seine eigenen Sachen kann vom Arbeitsplatz mitnehmen. Eben, man darf ihn nicht abkanzeln, demütigen vor anderen Mitarbeitenden, also dass man ihn quasi raus eskortiert und er sich nicht mehr darf verabschieden. Da muss man eben, wie ich es gesagt habe, der Arbeitgeber hat immer noch die Pflicht, auch Fürsorgepflichten, das muss man da sicher noch respektieren.
Also Stichwort auch Persönlichkeitsschutz.
Genau, wichtiger Punkt, also die Arbeitgeberin ist eben nicht befreit von ihrer Pflicht, Persönlichkeit zu schützen, nur weil der Mitarbeiter freigestellt ist.
Kann man dann einem Mitarbeiter, der freigestellt worden ist, verbieten, ab dem Zeitpunkt sozusagen mit den anderen Mitarbeitern zu reden und auch Kontakt zu haben?
Nein, also da bin ich der Meinung, das geht nicht. Was ein Mitarbeiter in seiner Freizeit macht, für einen Freigestellten sowieso, das ist seine Sache, also man kann ihm nicht verbieten, private Kontakte zu knüpfen, die allenfalls auch Arbeitskollegen betreffen können. Also das ist für mich ein klarer Fall, dass es nicht geht. Ich muss aber unterscheiden, das ist einfach, dass man mit den Leuten reden darf, das ist klar. Aber was natürlich nicht würde gehen, ist, dass ein Mitarbeiter dann in dieser Zeit dann noch Mitarbeiter abwirbt zum Beispiel, oder solche Sachen, die mit der Treuepflicht nicht zu vereinbaren wären, das liegt nicht drin. Aber an sich, Kontakte darf man halten, auch während der Freistellung.
Und zwar auf beide Seiten. Also die Mitarbeiter, die nicht freigestellt wurden, sind, die dürfen auch noch Kontakt haben mit dem Freigestellten.
Ja, das ist mir klar.
Wie geht man eigentlich vor, wenn man als Arbeitgeberin weiss, dass die Person, die man jetzt demnächst möchte freistellen, sowieso ein bisschen labil ist oder ein bisschen mit psychischen Problemen zu kämpfen hat? Wie geht man da um im Rahmen der Fürsorgepflicht auch?
Schwieriges Thema natürlich. Sie sagen es, Fürsorgepflicht hat man einerseits als Unternehmen, Arbeitgeberin. Gleichzeitig ist es klar für mich, nur wegen der Fürsorgepflicht allein kann das nicht bedeuten, dass man nie freistellen kann. Weil grundsätzlich hat man die Möglichkeit, wenn das Arbeitsverhältnis zu Ende geht. Ich glaube, da muss man einfach an die Arbeitgeberinnen appellieren, möglichst, soll ich sagen, schonungsvoll umzugehen, so gut das halt geht, dass man das halt versucht aufzufangen, vielleicht auch erklärt, warum es halt eine Freistellung gibt. Vielleicht sogar könnte man anbieten, dass man irgendeine psychologische Unterstützung allenfalls würde organisieren. Da muss man sich sicher darum bemühen. Aber nur weil jemand, ja, für ein Schlusszeichen, nur weil jemand so ein bisschen labil ist, kann es für mich nicht heissen, dass so eine Person einfach nie freigestellt werden darf.
Und man hat auch keine Pflicht, zum psychologische Hilfe organisieren als Arbeitgeberin?
Das wäre für mich nur in wirklich besonders exponierten Situationen. Also wenn man jetzt wirklich wüsste, die Person hat schon gröbere Probleme und es ist eine akute Phase, dann kann man sich das überlegen aus der Fürsorgepflicht, aber es wären sicher Ausnahmefälle.
Okay. Und wie findet man das raus als Arbeitgeberin, ob man jetzt so einen Ausnahmefall hat?
Ja, vielleicht hat man gewisse Indizien, zum Beispiel durch Krankmeldungen in der Vergangenheit, oder was der Mitarbeiter selber sagt. Oder man muss ihn halt vielleicht fragen, ja, wie geht es ihnen, können sie damit umgehen. Ja, man muss halt irgendwie sich selber helfen und versuchen, die Informationen überzukommen.
Jetzt schauen wir das Ganze auch aus Arbeitnehmersicht. Herr Rudolf, wie soll man als Mitarbeiterin auf so eine Freistellung am besten reagieren?
Ja, es hängt natürlich sehr davon ab, wie einem das trifft. Oder? Es gibt Mitarbeitende, die sind froh drum, weil sie vielleicht sagen, ja, also ich halte es sowieso nicht mehr aus, und wenn ich mal gekündigt bin, dann bin ich sowieso der Löhli in dem Betrieb und dann bin ich lieber daheim und habe trotzdem den Lohn. Also dann ist es okay. Mhm. Aber natürlich für andere ist es zum Teil, und das ist wahrscheinlich eher der häufiger Fall, ist es wirklich ein bisschen wie ein Schock. Man wird manchmal von einem Tag auf den anderen quasi aus dem sozialen Netzwerk von der Arbeit entfernt. Ja, und das muss man letztlich akzeptieren. Also es bleibt ja nicht viel anderes übrig, als versuchen, mit dem gut umzugehen, dass man vielleicht wirklich halt auch im privaten Freundeskreis versucht, das irgendwie ein bisschen aufzufangen. Wie gesagt, dass man trotzdem noch private Kontakte mit Arbeitskollegen haben darf, das ist für mich auch klar. Also so gesehen, da darf man durchaus weiterhin in Kontakt bleiben.
Wenn jetzt die Weisung ist von der Arbeitgeberin, man soll jetzt sofort Sachen packen und gehen, kann man sich da auch weigern als Arbeitnehmerin, wenn das so schnell kommt alles?
Faktisch nicht. Natürlich finde ich, wenn es sachlich keine Gründe gibt, also es ist nicht so, dass es eine Belastungssituation ist, es ist nicht so, dass ich Delikt begangen habe, es ist nicht so, dass ich Kunden abwerbe, sondern ich habe mich eigentlich korrekt verhalten, dann finde ich rein rechtlich ist es mit der Fürsorgepflicht nicht zu vereinbaren, dass ein Mitarbeiter eine Art überfallartig per sofort entfernt wird, nur noch unter Aufsicht aufs Büro räumen. Aber das ist die rechtliche Lage, die faktische Lage, was will ich machen, oder? Wenn das von mir verlangt wird, dann bleibt mir am Schluss nicht anders übrig, als halt, ja, entsprechend vorzugehen und meine Sachen zu packen.
Also in dem Fall gibt es auch nicht ein Recht, noch die pendenten Sachen weiterzumachen. Also man hat ja vielleicht noch gewisse Mails offen oder Projekte offen, die man gerne möchte fertig machen oder sich verabschieden.
Ich glaube, man muss unterscheiden, also die Arbeit, die noch ansteht, da kann man nicht darauf bestehen, dass ich die fertig machen kann. Aber dann darf sich natürlich die Arbeitgeberin auch nicht beklagen, wenn dann halt irgendein Mail dann nicht mehr beantwortet wird, oder? Weil sie ist selber die Schuld, wenn sie per sofort von einem Tag auf den anderen freistellt. Beim Verabschieden, das ist nicht ganz unumstritten. Ich bin aber schon der Meinung, aus den Persönlichkeitsschutzbestimmungen und der Fürsorgepflicht muss es mindestens im Normalfall Mitarbeitenden erlaubt sein, dass sie sich noch, ich soll sagen, sozial normal können verabschieden. Ausnahmen vielleicht dann, wenn wirklich ein schweres Delikt im Raum steht oder irgendeine Mobbing-Situation, wo man sofort muss schützen muss. Aber sonst finde ich, muss eine Arbeitgeberin sicherstellen, dass sich jemand noch einigermaßen vernünftig von seinen Arbeitskollegen verabschieden kann.
Und darf zum Beispiel Mitarbeiterin auch noch ein Abschiedsmail schreiben von ihrem Account? Also soll man auch so etwas eher zulassen?
Ich finde, ja. Gleichzeitig ist aber der Mitarbeiter, der Mitarbeiter empfehlen, dass es wirklich ein neutrales Abschiedsmail sein soll. Also, man darf nicht vergessen, der Mitarbeiter ist immer noch angestellt, ist immer noch auch während der Freistellung an Treuepflicht gebunden. Und da wäre es ganz schlecht, man würde in dem Mail noch irgendwie über den Chef herziehen oder so. Das sollte man unbedingt sein.
Was wahrscheinlich dementsprechend vielleicht auch schwierig ist in gewissen Konstellationen.
Das ist so, aber einfach muss man sagen, aus einer rechtlichen Situation oder Analyse aus, muss man sagen, lassen Sie das sein. Es ist ja dann immer noch etwas anderes, was Sie vielleicht, wenn Sie mal ausgeschieden sind, nach Ende des Arbeitsverhältnisses privat mit Arbeitskollegen vielleicht austauschen. Auch dort dürfen Sie natürlich nicht Leute beschimpfen, aber dort kann man sicher ein bisschen mehr über Details informieren. Aber noch während der Anstellung, während der Freistellungstour, wirklich heikel, wenn man steht noch in der Treuepflicht.
Was muss man jetzt eigentlich als Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt von der Freistellung, wenn man muss gehen, was muss man da zurückgeben an Geschäftsausstattungssachen?
Ja, eigentlich kann die Arbeitgeberin das alles zurückverlangen. Also sowieso alle Arbeitsprodukte, also, und auch Arbeitsgeräte. Also wenn man ein Notebook hat oder so bekommen hat oder ein Badge, Schlüssel, was auch immer man hat, das kann eine Arbeitgeberin eigentlich unabhängig von der Freistellung, aber erst recht bei der Freistellung kann sie das zurückverlangen. Eigentlich auch das Geschäftsauto. Wenn ich von eigentlich rede, merkt man vielleicht, dass da eine kleine Ausnahme kann geben kann und das führt manchmal zu roten Köpfen. Wenn es nämlich so ist, dass Mitarbeitende das Geschäftsauto auch privat benutzen dürfen, dann können sie unter Umständen ein sogenanntes Retentionsrecht geltend machen. Also sie können, wenn sie das Gefühl haben, ich habe noch Ansprechgut, zum Beispiel ein Bonus, der mir nicht gezahlt wird, dann kann man sich überlegen, das Auto nicht zurückzugeben, eben retinieren, bis die Forderung erfüllt ist. Und das ist natürlich etwas, was der Arbeitgeberin gar nicht gefällt. Dann kriegt sie das Auto nicht zurück über und zahlt vielleicht trotzdem noch Leasingraten. Da würde ich ein bisschen zur Vorsicht mahnen, also wenn sich das ein Mitarbeiter überlegt, der freigestellt ist, das Geschäftsauto entgegen der Anweisung nicht zurückzugeben, sollte man vielleicht rechtlichen Rat einholen. Es ist nicht ganz so einfach, es kommt ein bisschen auf Details an. Aber sonst, losgesehen von dem Sonderfall, muss man sagen, ja, die Arbeitgeberin kann eigentlich alles zurückfordern, was ihr gehört.
Und zu welchem Zeitpunkt? Sie haben ja vorhin gesagt, man ist Mitarbeiter bis zum Ende der Kündigungsfrist. Also kann man den Laptop und das Handy auch bis dann weiter benutzen?
Nein, also außer das ist jetzt vielleicht noch Privatbenutzung, speziell vertraglich zugesichert. Aber sonst bin ich der Meinung, so klassische Arbeitsgeräte, die kann eine Arbeitgeberin eben jederzeit zurückfordern und nicht erst am Schluss vom Arbeitsverhältnis.
Also wirklich auch am Tag selber von der Freistellung?
Ja, das ist so.
Okay. Wie sieht es eigentlich aus mit Betriebsgeheimnissen und so weiter?
Ganz wichtig, weil wir haben es schon gesagt, Treuepflicht gilt nach wie vor. Treuepflicht umfasst eben auch eine Pflicht zur Geheimhaltung. Und die gilt, ob ich freigestellt bin oder nicht. Also ich darf kein Betriebsgeheimnis offenbaren während der Freistellungsdauer, also während der Restdauer von der Kündigungsfrist und teilweise sogar noch darüber aus. Aber klar ist also, während der Freistellung sicher, muss man da ganz vorsichtig sein und muss sich an die Regeln halten.
Kommen wir zum nächsten Themenkomplex, und zwar nach der Freistellung. Aus Arbeitgeberinnensicht kommt jetzt ja die Stunde der Berechnungen sozusagen. Das schauen wir genau zusammen an, mit dem Lohn zum Beispiel. Wie viel Lohn ist denn eigentlich geschuldet noch?
Die Regel ist eigentlich einfach. Es ist der Lohn geschuldet, den man zahlen würde, wie wenn der Mitarbeiter arbeiten würde. Und das muss alles weiterzahlt werden. Also eine Arbeitgeberin kann nicht sagen, ja nur, also ich habe dich jetzt freigestellt, musst ja nicht mehr arbeiten dafür, also kriegst du nur noch 50% vom Lohn über irgend so etwas. Nein, man muss den vollen Lohn zahlen. Und das könnte dann auch noch variable Lohnbestandteil sein, zum Beispiel Provisionen, die man sonst verdienen können, wenn man zum Beispiel Versicherungsmakler ist. Also der Mitarbeiter hat Anspruch darauf, dass er so behandelt wird, wie wenn er geschafft hätte.
Also der 13. Monatslohn gehört da auch dazu, nehme ich an?
Wenn der 13. Monatslohn eben wirklich ein Monatslohn ist, nicht irgendeine Gratifikation, meistens ist das der 13. Monatslohn, ist ein fester Lohnbestandteil, dann muss der auch pro Rata gezahlt werden während der Freistellung.
Jetzt bei den Provisionen weiss man ja nicht, wie hoch die wären.
Das ist so, und dann muss man halt anhand von Durchschnittswert, vielleicht vom halben Jahr vorher oder vom Jahr vorher, einfach eine Mutmassung anstellen und anhand von dem dann die Provision zahlen.
Wie sieht es aus beim Anspruch auf Umsatz oder Gewinnbeteiligung oder auch Bonus?
Also Umsatz, Gewinnbeteiligung, soweit die vertraglich geschuldet sind, dann haben sie Lohncharakter und dann hat man da auch Anspruch drauf. Und beim Bonus wird es sofort schwierig und manchmal auch strittig in der Praxis, weil der Bonus, der ist irgendwo eine Art der Mischung zwischen Lohn und Gratifikation rechtlich. Also man weiss nicht so recht, was ist es. Am Schluss, am Ende des Tages, muss das Gericht sagen, es ist Lohn oder es ist nicht Lohn. Und wenn jetzt ein Bonus Lohncharakter hätte, dann ist der geschuldet grundsätzlich während der Freistellung.
Wie sieht es aus mit Spesen?
Spesen muss man unterscheiden, wenn es echte Spesen sind. Also Auslagen, die nur entstehen, während ich arbeite. Also dass ich vielleicht mit dem Zug muss zu einem Kunden reisen, dann ist das eine Auslage, die mir die Arbeitgeberin muss ersetzen. Das fällt während der Freistellung nicht mehr an. Also muss das auch nicht gezahlt werden. Mhm. Jetzt gibt es aber auch so Pauschalspesen, wo manchmal ein versteckter Lohnanteil drin ist. Also die sind dann zum Teil höher. Man hat vielleicht 500 Franken im Monat Pauschalspesen, aber eigentlich habe ich nur Spesen effektiv von 200 Franken. Dann sind 300 Franken eigentlich versteckter Lohn. Und die müssen wir, wenn man sich ganz korrekt will verhalten, müssen die während der Freistellung gezahlt werden.
Mhm. Gut, kommen wir zu den Ferientagen. Mhm. Wie sieht die Rechtslage dort aus?
Ja, noch ein schwieriges Thema, weil es keine klaren Regeln gibt. Da gibt es ja einen gewissen Zielkonflikt. Einerseits Ferien, das Gesetz will, dass Ferien bezogen werden in Natura, und das gilt eigentlich auch in einer Freistellungssituation. Gleichzeitig der Mitarbeiter, der freigestellt ist, muss sich ja vielleicht um eine neue Stelle bemühen, also kann während dieser Zeit gar keine Ferien beziehen. Also ist das so ein heikler Grenzgang. Und wie soll ich sagen, es hat sich mindestens in Zürich so ein eine Faustregel durchgesetzt. Man sagt, also wenn es nicht besondere Umstände gibt, dann können Ferien ungefähr im Verhältnis 1:3 während Freistellung bezogen werden. Also was heisst das, wenn jemand 3 Monate freigestellt ist für die Restdauer einer Kündigungsfrist, dass man dann ungefähr davon ausgehen kann, dass 1 Monat als Ferienbezug angerechnet wird.
Und das hat sich in Zürich
ist eine gewisse Gerichtspraxis, nicht jetzt in dem Sinn, dass die völlig unantastbar ist, und es kommt auch da auf den Einzelfall an. Also wenn man Mitarbeiter kann anweisen kann, dass er wirklich während der ganzen Freistellungstour 3 Monate in der Südsee auf einer Insel war, dann muss er damit rechnen, dass das voll als Ferienbezug gilt. Wenn umgekehrt ein Mitarbeiter kann anweisen kann, dass er wirklich, weil er verzweifelt Stellen gesucht hat und einfach ständig 3 Monate lang von Interview zu Interview gegangen ist, dann kann es sein, dass gar kein Ferienbezug möglich ist. Aber eben als Faustregel haben sich so die Drittelslösung durchgesetzt. Ich als Anwalt mich auch an diese Regeln gehalten und bin eigentlich recht gut gefahren damit.
Und wie viel Zeit hat man dann aber grundsätzlich in dieser Zeit, um einen neuen Job zu suchen?
Ja, oder die Einzelfalloptik ist dann fast nicht möglich. Genau, da, weil der eine braucht mehr, der andere hat sofort etwas gefunden. Und das ist genau ein Grund, warum man halt im Zweifelsfall auf die Pauschalregelung mit dem Drittel abstellt.
Da kommt es auch nicht aufs Alter drauf an vom Arbeitnehmer?
Höchstens indirekt, weil vielleicht ein älterer Mitarbeiter halt mehr sich muss bemühen um eine Stellensuche. Aber rein als solches allein ist das kein Grund für eine besondere Handhabung.
Thema Überstunden und Überzeit. Was ist, wenn ein Mitarbeiter noch ganz viele Überstunden hat?
Da kommen gewisse Arbeitgeberinnen noch auf die Welt, weil es ist irgendwie in den Köpfen drin von den Chefinnen und Chefen, dass wenn man jemanden freistellt, dann wird das manchmal sogar angeschaut, das ist ein Gnadenakt, oder? Man tut das den Mitarbeitern ermöglichen. Dann haben wir die Meinung, ja, dann sollen die aber gefälligst während dieser Freistellungstour auch ihre Überstunden und Überzeitansprüche kompensieren, beziehen. Und das ist nicht so. Weil das OR und das Arbeitsgesetz sagen, dass Überstunden, Überzeitkompensation nur im Einverständnis mit dem Mitarbeiter stattfinden kann. Und da zeigt einfach die Erfahrung, wenn Sie einen Mitarbeiter freistellen, nach einer Kündigung, vielleicht die ganze Situation ist ein bisschen emotional aufgeladen, dann wird der oder die nicht mehr zustimmen zur Kompensation. Wäre ja blöd, weil warum sollte er es? Und dann ist es so, dann muss man am Schluss die Überstunden, die Überzeitansprüche noch separat auszahlen. Also man kann dann nicht sagen, es ist jetzt kompensiert. Jetzt gibt es da zwei Ausnahmen. Erstens, wenn im Arbeitsvertrag steht, dass Überstunden kompensiert werden oder von der Arbeitgeberin können angeordnet werden, Kompensation, dann hat man sich die Zustimmung schon von Anfang an ins Boot geholt. Dann kann man sich eine Freistellung darauf berufen. Das ist eine Konstellation. Und zweite ist, wenn es jetzt wirklich ganz krass ist, also jemand wird 6 Monate freigestellt, hat eine lange Kündigungsfrist und er hat nur 10 Überstunden, dann würde wohl das Gericht sagen, also in dem krassen Verhältnis muss es möglich sein, dass die Überstunden abgegolten sind. Aber wenn man dieses Sonderfall auf der Seite hat, muss man sagen, Vorsicht für Arbeitgebende, ihr braucht Zustimmung für die Kompensation auch während Freistellung.
Das ist also extrem wichtig, auch, dass man das weiss.
Ja, das ist so. Und viele wissen das nicht. Das habe ich mehrfach erlebt, dass man dann gemeint hat, die sind einfach automatisch abgeholt und dem ist eben im Regelfall nicht so.
Über Zeit?
Sind die gleichen Regeln eigentlich, weil eben auch dort braucht es Zustimmung vom Mitarbeiter. Wenn man die nicht hat, kann man es nicht einseitig anordnen.
Schauen wir noch ein weiteres wichtiges Thema an aus Arbeitgebersicht, und zwar das Thema Krankheit. Was ist, wenn der freigestellte Mitarbeiter während der Freistellungszeit krank wird?
Ja, auch das führt manchmal zu Überraschungen bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die Arbeitgeberin kann durch eine Freistellung nicht das Recht des Mitarbeiters verschlechtern. Also vor allem nicht die gesetzlichen Rechte. Und zu den gesetzlichen Rechten gehört dann eben auch der Kündigungsschutz. Und dort ist es ja so, wenn man erkrankt, dann greift ein Kündigungsschutz. Das ist ein bisschen abhängig von den Dienstjahren, die man hat. Aber grundsätzlich erstreckt sich das Arbeitsverhältnis. Und ganz wichtig, das gilt eben auch während der Freistellung. Also wenn ein Mitarbeiter während der Freistellung, also er ist gekündigt, wird freigestellt und dann ist er eine Woche krank, weil er eine Grippe hat, dann wird sich das Arbeitsverhältnis in aller Regel um 1 Monat verlängern. Und die Arbeitgeberin kann nicht sagen, ja nein, das kann ja nicht sein, jetzt hat der Mitarbeiter schon 3 Monate den Lohn bekommen, nicht zu arbeiten, jetzt greift der Schutz nicht. Also ganz wichtig, sei das bei Unfall, sei es bei Krankheit, ist die Sperrfriste geltend. Und das ist dann wirklich etwas, was dann häufig zu Diskussionen führt, das gilt auch bei Schwangerschaft. Also wenn eine Mitarbeiterin während der Freistellungstour dann schwanger wird, dann kann das das Arbeitsverhältnis um x Monate verlängern. Da muss man sich auch bewusst sein, also Kündigungsschutz kann nicht durch Freistellung ausgehebelt werden.
Darum haben Sie am Anfang gesagt, dass sich ein Aufhebungsvertrag allenfalls lohnt.
Aus einer Optimierung aus Arbeitgeberinnensicht ist das so. Mitarbeiter umgekehrt müssen sich dessen bewusst sein. Wenn sie so einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und nachher kommt irgendeine Krankheit, dann werden sie rechtlich eine deutlich schlechtere Position haben.
Also nehme ich an, dass so etwas wahrscheinlich relativ selten in der Praxis dann wirklich zustande kommt.
Es kommt darauf an. Häufig ist es halt dann so, dass die Mitarbeitenden dafür, dass sie den Aufhebungsvertrag unterschreiben und damit auf den Kündigungsschutz verzichten, dass sie etwas dafür überkommen, dass vielleicht noch irgendein Bonus oder eine Abgangsentschädigung eingepreist werden in die Aufhebungsvereinbarung, dann ist das auch okay. Mhm. Aber wenn man gar nichts überkommt, eigentlich als Zusatz, muss man sich auch bewusst sein, wenn ich den Aufhebungsvertrag unterschreibe und mir passiert etwas, dann muss ich damit rechnen, dass ich keinen Kündigungsschutz mehr zu gut habe.
Also, jetzt schauen wir das noch aus Arbeitnehmersicht an. Herr Rudolf, was sind die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer in dieser Freistellungszeit?
Also das Wichtigste ist, sie müssen nicht mehr arbeiten. Das ist ja gerade das Wesen der Freistellung. Und gleichzeitig muss man aber sagen, abgesehen von dem, dass ich nicht mehr arbeiten muss, habe ich an sich noch alle Rechte und Pflichten. Und wenn man jetzt Pflichten vor allem anschaut, das heisst, ich bin immer noch in der Treuepflicht gebunden. Das ist ein dehnbarer Begriff, aber das heisst beispielsweise eben Geschäftsgeheimnisse einhalten. Das heisst nicht negativ über die Arbeitgeberin reden. Und wichtig, und da kommen wir vielleicht noch darauf zurück, an sich auch ein Konkurrenzierungsverbot. Also während laufender Freistellungstour, ich bin immer noch angestellt, darf ich nicht zur Konkurrenz arbeiten.
Darf ich dann zum Beispiel in die Ferien fahren? Zum Beispiel die lang ersehnte zweimonatige Asienreise durchführen?
Also wenn das nicht eingeschränkt wird in der Freistellungserklärung, ich werde freigestellt, dann bin ich klar der Meinung, ja, weil dann habe ich Zusage von der Arbeitgeberin bekommen, dass ich während dieser Zeit nicht mehr arbeiten muss und dann darf ich auch entsprechend planen. Mhm. Anders wäre es, und dann wird es eben ein bisschen kompliziert, wenn in der Freistellung ein sogenannter Rückrufvorbehalt drin ist, also wenn dort in der Erklärung gesagt wird, sie müssen jederzeit damit rechnen, dass sie zurückgerufen werden, weil dann haben sie natürlich ein Problem, wenn sie ihre Ferien buchen und dann werden sie zurückgerufen. Dann sollten sie unbedingt vorher, bevor sie buchen, mit der Arbeitgeberin Kontakt aufnehmen, dürfen sie jetzt zurückrufen oder nicht.
Aber gibt es da nicht einen Konflikt mit den Ferien, die man noch hat? Also muss man dann für die Zeit, wo man dann auf Asien geht, die Ferien anrechnen lassen, die man noch offen hat?
Also wenn ich auf Asien wirklich in die Ferien gehen dann während der Freistellung und ich kann die wirklich beziehen, ich werde nicht irgendwie gestört mit E-Mails laufend von der Arbeitgeberin, dann ist das für mich Ferienbezug. Also ich kann das beziehen, aber sie müssen auch als Bezug angerechnet werden. Aber häufig ist es irgendwie die Ware in der Mitte oder die Leute können vielleicht mal eine Woche, zwei nehmen und nachher müssen sie jetzt wieder da, um vielleicht Stellenbewerbungen, Gespräche durchzuführen. Und dann landen wir eben bei dieser Ein-Drittels-Lösung, die wir vorbesprochen haben, dass man halt dann als Faustregel sagt, etwa ein Drittel von der Freistellungsdauer kann als Ferien angerechnet werden.
Sie haben es vorhin kurz angesprochen, man darf nicht zur Konkurrenz gehen. Was ist, wenn man trotzdem möchte arbeiten in dieser Freistellungszeit? Darf man das?
Das darf man grundsätzlich und es ist nicht einmal nur ein Dürfen, sondern eigentlich ist es sogar ein Müssen, also Treuepflicht letztlich. Verpflichtet Arbeitnehmende, man kann dem sagen, zu einer Schadenminderung. Das heisst, eigentlich im zumutbaren Rahmen müsste ich mich darum bemühen, dass ich während dieser Freistellungstour ein Dritteinkommen erzielen kann. Aber natürlich braucht es da einiges, bis man mich dazu verpflichten kann. Es muss eine zumutbare Stelle sein und ob ich so eine Stelle wirklich ziemlich so schnell habe, ist dann noch eine andere Frage. Aber heisst, an sich ist das möglich. Ein Beschäftigungsverbot, das die Arbeitgeberin wird aussprechen. Sie sagt, sie dürfen sich jetzt nicht während der Freistellungstour am anderen Ort beschäftigen. Das bräuchte wirklich eine sachliche Begründung, warum das so soll sein. Und sonst geht da meiner Meinung nach das Interesse von der Arbeitnehmenden vor. Aber eine grosse Ausnahme, nicht konkurrenzieren. Also auch während der Freistellung darf man nicht zu einem Konkurrent gehen. Das wird zwar, muss man ehrlicherweise sagen, einzelne Stimmen in der Arbeitsrechtswissenschaft anders gesehen, aber da rate ich sehr zur konservativen Haltung. Freistellung heisst Treuepflicht, heisst, ich darf nicht zur Konkurrenz gehen. Also wenn man da auf der sicheren Seite will sein, müssen wir auf jeden Fall die Arbeitgeberin fragen, sind sie verstanden, dass ich beim Konkurrenten anfange zu arbeiten, frühzeitig.
Also was ist ein Konkurrent? Da geben die gleichen Regeln wie...
Wie beim Konkurrenzverbot, also es geht im Prinzip um Unternehmen, die einen vergleichbaren Markt, vergleichbare Produkte anbieten oder Dienstleistungen. Also so, das ist dann halt so, wenn man so eine Konkurrenzsituation hat, dann ist es heikel. Aber es kann durchaus sein, dass die alte Arbeitgeberin einverstanden ist, weil wenn ich ja die Stelle antreten kann, wegen der Anrechnung von Dritteinkommen, spare ich ja dann eigentlich einen rechten Teil von meinem Lohn. Also vielleicht ist die Arbeitgeberin durchaus bereit, dass man zur Konkurrenz geht.
Das wollte ich gerade ansprechen. Also man hat ja dann einen Lohn vom alten Arbeitgeber und einen Lohn vom neuen Arbeitgeber. Das ist ein bisschen viel Lohn, oder? Das
ist ein bisschen viel Lohn und mindestens dann, wenn die Freistellung angeordnet worden ist, also nicht durch eine Vereinbarung, sondern sie ist angeordnet worden, dann ist es so, dann muss ich mir als Arbeitnehmer das sogenannte Dritteinkommen anrechnen lassen. Ich kann also nicht doppelt Lohn beziehen. Das heisst, meine alte Arbeitgeberin oder die noch Arbeitgeberin darf dann den anderen Lohn abziehen von der eigenen Lohnzahlung. Dass man also nicht doppelt das Geld einstreichen kann.
Der weiss aber nicht, wie viel das ist.
Ja, das stimmt, aber da bin ich jetzt, finde ich jetzt klaren Fall wieder aus der Anwendung von der Treuepflicht. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, das zu melden.
Ja. Und wenn es nicht angeordnet ist?
Dann gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also wenn es vereinbart ist, eine Freistellung, also nicht einseitig angeordnet, dann findet man mindestens Meinungen in der Literatur, die sagt, dann muss sich ein Arbeitnehmer das nicht anrechnen lassen, ausser das sei abgemacht. Das würde man natürlich aus Arbeitgebersicht schlauerweise in so eine Vereinbarung hineinschreiben. Mhm. Also dort hat die Mitarbeitende, wenn sie vereinbart ist, die Freistellung, und es ist nichts anderes abgemacht, hat sie nicht eine schlechte Chance, dass sie beide Löhne behalten darf.
Noch als letztes zum Thema Zeugnis. Darf die Arbeitgeberin die Freistellung im Zeugnis erwähnen? Und was ist denn das Enddatum von dem Arbeitsverhältnis?
Die Grundaussage ist klar, nein, die Freistellung hat nichts zu suchen im Zeugnis. Und um Ihre zweite Frage zu beantworten, das Enddatum ist das rechtliche Enddatum, also nicht der Freistellungszeitpunkt, sondern dann, wenn das Arbeitsverhältnis endet, unabhängig von der Freistellung, das ist das Enddatum. Und eben, eine Freistellung darf nicht gegen den Willen des Mitarbeiters erwähnt werden, weil eben man läuft Gefahr, der Mitarbeiter läuft Gefahr, dass es irgendwie negativ aufgenommen wird, dass sich vielleicht ein Zeugnisleser sagt, ja, da muss irgendetwas passiert sein, das hat mich ja nicht freigestellt, also gehört das nicht in ein Zeugnis hinein.
Nur schnell zum Enddatum, wenn jetzt die Arbeitnehmerin krank wird noch und so weiter, was ist dann das Enddatum?
Ja, dann erstreckt sich, wie wir das vorher angeschaut haben, das ist halt dann so, das Enddatum verschiebt sich nach hinten und das ist dann auch der Endtermin, der ins Zeugnis gehört.
Roger Rudolph, beim Thema Freistellung, was sind so die drei wichtigsten Take-Home-Messages, die Sie uns mitgeben können?
Das erste Mal, was ist es überhaupt? Das ist, wenn man so will, freiwillige Entbindung von der Arbeitgeberin, dass sie den Arbeitnehmer aus der Arbeitspflicht entlässt. Also der Mitarbeiter muss nicht mehr arbeiten, hat aber trotzdem immer noch Ansprüche auf alle Leistungen aus dem Arbeitsvertrag, das heisst insbesondere auf den ganzen Lohn. Das zweite ist, es gibt ein paar Fallstricke zu beachten, wenn man eine Freistellung anordnet oder vereinbart. Ich denke eben an, was ist mit Dritteinkommen, was ist mit Überstundenkompensation, was ist mit Ferienbezug. Das sollte man in so einer Vereinbarung oder einer angeordneten Freistellung unbedingt vorsehen. Ja, und das Dritte, was mich noch wichtig dünkt, vor allem in emotional belasteten Situationen, sollten die Arbeitgebenden trotzdem daran denken, es sind ja immer noch Mitarbeiter und man hat vielleicht mehrere Jahre gut miteinander zusammengearbeitet. Also man sollte bei der Freistellung und insbesondere bei der Art und Weise wirklich zurückhaltend vorgehen, die Leute nicht im schlimmsten Fall sogar demütigen von den Arbeitskollegen. Das ist nicht nötig und sollte man nicht machen.
Das nächste Mal reden wir auch wieder über ein arbeitsrechtliches Thema, über ein spannendes, nämlich über Streikrecht oder den Arbeitskampf. Herr Rudolph, was können Sie mir dazu sagen?
Ja, das ist vielleicht etwas, wo man in der Schweiz das Gefühl hat, das gibt es ja gar nicht oder sehr selten. Das stimmt. Wir haben relativ eine niedrige Quote von Arbeitskämpfen oder von Streiks. Das ist sicher auch gut so. Ist sicher auch ein Zeichen davon, dass irgendwie die Sozialpartnerschaft funktioniert. Aber wenn man die Medien so ein bisschen verfolgt, sieht man immer wieder mal, es kommt eben doch ab und zu vor. Und dann stellt sich halt rechtlich schon die Frage, dürfen wir überhaupt? Was sind die Voraussetzungen für einen Streik? Da gibt es relativ strenge Voraussetzungen. Was ist, wenn da ein illegaler Streik stattfindet? Vielleicht mit Hausbesetzungen oder mit Zutritt von Gewerkschaftern, die die Arbeitgeberin nicht will. Also es ist eine ganze Zielte von heiklen, spannenden und aber auch umstrittenen Fragen.
Arbeitsrecht Insight mit dem Professor Roger Rudolph.